Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Ja, und damit, hallo in die Runde, ich bin wieder zurück. Papa hat die letzten zwei Wochen, denke ich mal, ganz gut überbrückt. Wir hatten Gäste wie Jens Bernicker und Andreas Bernstein hier dabei. Und ich konnte mich gut auskurieren und bin jetzt für euch auch wieder mit am Start. Heute wollen wir uns das aktuelle Geschehen natürlich zu Beginn einmal anschauen und schauen dann auf die Zinsentwicklung, aber auch der Krieg in der Ukraine wird ein Thema in der heutigen Folge sein. Aber starten wir doch mit dem gewohnten Ausblick auf die aktuelle Lage am Markt. Dort hat ja vor allem der DAX wieder deutliche Erholungszeichen gesendet. Geht es jetzt so weiter oder sollte man weiterhin vorsichtig bleiben?
Ja, also der deutsche Index DAX, der hat in den letzten Tagen eine geradezu rasante Aufwärtsbewegung wieder gezeigt. Wir sind wieder deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich jetzt raufgeguckt habe, waren wir bei 14.440 Zählern. Und das ist natürlich schon mal ein ganz gehöriges Vertrauensvotum in die Stärke des Marktes, auch unter dem Aspekt, dass man natürlich hofft, dass es in den nächsten Tagen in irgendeiner Art und Weise vielleicht zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen könnte. Also selbst von der ukrainischen Seite hat man ja bezogen auf die jüngsten Verhandlungsrunden gesagt, dass man sich hier so, ich sag mal so, millimeterweise annähert. Was das nun konkret bedeuten könnte, weiß letzten Endes keiner, aber so ist halt auch die Börse. Sie versucht natürlich so ein bisschen zu fassen, wo kann's hingehen. Wir hatten ja schon hier regelmäßig drüber gesprochen, Antizipationsmechanismus der Börse. Und natürlich hofft man jetzt oder legt alle seine Spekulationen darin, dass der Ukraine-Konflikt zumindest aus einer heißen Phase in eine etwas kühlere Etappe hinübergeht. Und da denkt man sich dann letzten Endes, okay, wenn die Leute miteinander sprechen, die Konfliktparteien miteinander sprechen und die Waffen schweigen, dann wird es halt auch irgendeine Art von Lösung finden. Und darauf reagiert der Markt entsprechend. Und das sehen wir ja nicht nur im DAX, sondern eben eigentlich letzten Endes auch in allen anderen Indizes. Wir sehen das in den Einzelwerten. Wir sehen das natürlich auch am Rohstoffmarkt, wo wir hier zum Beispiel beim Ölpreis in den letzten Tagen deutliche Kursrückgänge zu sehen hatten, eigentlich schon auf das Niveau von vor dem Ausbruch der Kampfhandlungen, gerade beim Öl. Da habe ich gestern Abend drauf geguckt, weil mich natürlich auch immer wieder die Benzinpreise ärgern und ich mich immer frage, warum gehen die denn jetzt nicht runter? Weil wir beim Rohöl natürlich jetzt inzwischen wieder bei 97 Dollar Pi mal Daumen angelangt sind. Also wie gesagt, vor dem Ausbruch der Kämpfe und auch als Autofahrer, und ich glaube, das gebe ich so ein bisschen auch mit in die Runde, fragt sich jeder, warum wird das jetzt hier nicht an den Tankstellen nachvollzogen? Da schaltet sich ja wohl auch jetzt inzwischen die Kartellbehörde hier in Deutschland mit ein. Aber das ist jetzt mehr oder weniger ein Nebenschauplatz. Wichtiger ist ja letzten Endes, was macht die Börse? Allerdings muss ich auch wiederum sagen, natürlich kann jetzt noch keine Entwarnung gegeben werden, weil wir nicht wissen, was insbesondere die Russen machen, was Putin macht, wie stark seine persönliche Machtstellung überhaupt noch im Kreml ist. Da hört man ja auch das eine oder andere, dass da, ich sag mal so, die innere Opposition wächst. Und da ist natürlich, wie gesagt, viele, viele Fragezeichen. Und wenn die Verhandlungen zum Beispiel scheitern oder Russland nochmal eine Offensive macht, um da vor vollendete Tatsachen die Welt zu stellen, dann ist das natürlich dann auch wieder ein negativer Punkt. Wir wissen auch nicht, was die NATO letzten Endes macht. Die wird ja, gerade in der NATO sehen wir ja momentan so eine zweigeteilte Stellung beziehungsweise so eine innere Zerrissenheit. Einerseits natürlich die osteuropäischen NATO-Mitglieder, die aus ihrer ja leidvollen Erfahrung aus Sowjetzeiten hier ja regelrecht eine gewisse Hassposition gegenüber Russland aufgebaut hat. Auf der anderen Seite der Westen, der 50 Jahre, 60 Jahre sich im Kalten Krieg mit gegenseitiger Abschreckung quasi so ein bisschen auch das etwas gemütlich gemacht hat. Und da prallen momentan ja auch so ein bisschen die Ideologien und die Strategien aufeinander. Also da ist noch sehr, sehr viel Unsicherheit dabei. Deswegen sage ich auch, ja, man muss weiterhin vorsichtig bleiben. Es kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Aber es ist natürlich schon ein positiver Aspekt, dass der Markt hier offensichtlich in einen Erholungstrend zumindest aktuell erstmal eingeschlagen hat.
Mhm. Gestern war es ja endlich soweit und die Amerikaner, was heißt endlich? Das erste Mal soweit, dass die amerikanische Notenbank das erste Mal jetzt seit 3 Jahren wieder die Zinsen angehoben hat. Was haben die Notenbanker denn noch so alles angekündigt und wie hoch ist denn jetzt der Zins in Amerika gestiegen?
Ja, also die Fed hat in Amerika den Zinssatz um 25 Basispunkte angehoben. Die US-Notenbank operiert ja mit einer Zinsspanne. Das heißt, diese liegt jetzt bei den Leitzinsen zwischen 0,25 und 0,50%. Gleichzeitig wurde auch so die sogenannte Prime Rate entsprechend angehoben. Die Prime Rate ist deswegen wichtig, weil diese sozusagen sofort sich auch in den entsprechenden Kreditkonditionen, zum Beispiel bei den Verbrauchern und Unternehmen, niederschlägt. Also deren Finanzierungskosten erhöhen sich sozusagen sofort, wenn man beispielsweise ein Auto kaufen will oder eine Maschine finanzieren will. Außerdem hat die US-Notenbank doch für mehr Klarheit gesorgt, was sie sich für dieses Jahr vorgenommen hat. Das ist auf den ersten Blick alles andere als angenehm, denn im Dezember hatte man noch so als Zielrichtung für das Jahresende 2022 einen Zinssatz um die 0,9 bis 1% in Aussicht gestellt. Jetzt haben wir nochmal ganze 100 Basispunkte draufgesattet, also Zielrichtung 1,9% Leitzins. Und die Notenbank hat gesagt, also in den verbleibenden 7 Sitzungen in diesem Jahr wird es höchstwahrscheinlich jedes Mal eine Zinserhöhung geben. Mhm. Außerdem will man dann demnächst auch einsteigen in die Rückführung der Fed-Bilanz. Wir hatten ja in den letzten Jahren das so, dass die US-Notenbank halt am Markt eben Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, immobiliengedeckte Anleihen, diese sogenannte Mortgage Rate, also Hypothekenanleihen gekauft haben, damit die Bilanz auf 9 Billionen Dollar anschwellen ließ. Und hier will man entsprechend demnächst da einsteigen und das langsam zurückführen. Das heißt konkret, man wird einerseits nicht mehr am Markt kaufen und das wichtigere Element wohl dabei wird sein, dass man auch keine Wiederanlagen macht. Bisher war es immer so üblich, dass auslaufende Papiere, die fällig werden, halt durch entsprechende Ersatzinvestitionen ersetzt werden, um da eine gewisse Stabilität im Markt zu bekommen. Also hier geht es dann wirklich tatsächlich darum, dass die Bilanz zurückgeführt werden soll. Wie schnell das natürlich gehen kann, bleibt dahingestellt. Ich schätze mal, dass die Fed darauf signalisiert oder darauf hinarbeiten könnte, bis Jahresende vielleicht so zwischen 1 bis 2 Billionen Dollar aus der Bilanz rauszubekommen. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, eine bessere Zinsperspektive. Wir haben auf der anderen Seite das Motto Rückführung der Anleihenkäufe beziehungsweise komplettes Einstellen der Anleihenkäufe und auch Rückführung der Bilanz. Mhm. Und das alles unter dem Aspekt, dass die Notenbank auch damit rechnet, dass das Wachstum in Amerika deutlich in diesem Jahr unter den bisherigen Erwartungen liegen wird. Das ist deswegen relativ spannend, weil im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank eigentlich die Wachstumsförderung eine der originären Aufgaben der amerikanischen Notenbank ist. Also nicht nur Inflationsbekämpfung, sondern vor allen Dingen auch Förderung des Wachstums. Und hier prognostiziert man jetzt statt bislang erwarteter 4,1% Wachstum in diesem Jahr nur noch 2,7%. Entschuldigung, das war jetzt natürlich Quatsch. Das sind 3,5% bis zum Jahresende. Was ich jetzt gerade gesagt habe, das waren jetzt die Inflationserwartungen. Also da erwartet man im Prinzip, dass die Inflation im Jahresdurchschnitt um 4,1% zulegen wird. Und da hat man sich jetzt ganz klar dazu entschieden, wir gucken nicht auf Wachstumsförderung, sondern wir gucken erstmal auf die Bekämpfung der Inflation.
Jetzt ist ja aber in nicht nur in Amerika das Thema Inflation allzeit präsent, sondern auch in Europa. Die Europäische Zentralbank, die macht ja da bislang noch keine Anstalten,
ja,
oder?
Ja, also sie ist sehr zögerlich. Wir hatten jetzt zuletzt, bei der letzten Sitzung hatten wir zwar schon erste Signale, dass man da doch stärker rangehen möchte, also vor allen Dingen, was die Anleihenkäufer angeht, womöglich auch mit Blick auf die zweite Jahreshälfte mit einer ersten Zinserhöhung. Aber das ist alles noch sehr, sehr sachte. Also diese, ich würde mal sagen, also die Fortschritte oder die den klaren Zeitplan, wie sie die US-Notenbank gerade formuliert, das haben wir jetzt bei der EZB noch lange nicht. Also sie ist da wirklich 3, 4, 5 Schritte hinter der US-Notenbank hinterher. Aber ich denke mal, jetzt, wo die Fed da eingestiegen ist, wird sich halt die EZB da sicherlich auch noch deutlicher positionieren müssen. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, bezüglich der US-Notenbank, also wie gesagt, sie gibt erstmal das Thema Wachstumsförderung auf und entscheidet sich mehr für die Inflationsbekämpfung. Das muss man sicherlich, das kann man diskutieren, ob das jetzt so richtig ist. Wichtig für den Markt, und deswegen gab es ja zum Beispiel gestern, also am Mittwoch, nach der Pressekonferenz der Fed gab es nur kurzfristig so eine Marktschwäche, die dann schnell wieder ins Positive drehte, weil man jetzt einfach mehr Klarheit hat über den weiteren Werdegang an der Zinsfront. Das ist schon wieder ein Thema, was wir immer schon hier diskutieren, was der Markt nicht mag, ist Unsicherheit. Wenn er Tatsachen, Fakten geliefert bekommt, mehr Sicherheit bekommt, dann kann er damit auch umgehen. Und das haben wir dann halt, wie gesagt, in den entsprechenden Kursgewinnen auch gesehen.
Okay, damit hast du jetzt quasi schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich wie die Börse auf diese Ankündigung reagiert hat. Heißt, sie wissen jetzt Bescheid, haben ein bisschen Klarheit, was da auf sie zukommt und sind da jetzt nicht großartig eingebrochen, weil man muss ja immer so ein bisschen gucken, ne? Zinsen und Aktien, die vertragen sich ja im Allgemeinen nicht so gut, ne? Ja. Aber dann haben wir da diesmal wohl noch,
Ja, also spannend. In diesem Umfeld war natürlich vor allen Dingen auch die Reaktion bei den Tech-Werten, weil, soweit ich das überblickt habe, haben die ja auch sehr positiv reagiert. Das heißt letzten Endes schon als Aussage, dass man glaubt, dass die Bewertungskorrekturen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, eigentlich auch unter dem Aspekt der neuen Zinsperspektive wohl ausreichend waren. Und jetzt geht's halt auch darum, dass man eben nochmal guckt, welches Geschäftsmodell kann denn unter den neuen Gegebenheiten attraktiv sein, wachstumsträchtig sein. Ich glaube schon, dass viele Investoren auch verstehen, dass einfach an den Tech-Werten auch in der Zukunft nichts vorbeigehen kann.
In diesem ganzen Kontext wird immer wieder das Wort Stagflation genannt oder Stagflation auch im Englischen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist die Stagflation Stagflation? So gefährlich.
Ja, also unter Stagflation verbirgt sich ja letzten Endes diese Zusammensetzung aus Stagnation und Inflation. Diese Gefahr haben wir ja momentan auf dem Tablett zu liegen. Also das heißt, dass wir einerseits eine hohe Inflationsrate haben, vor allen Dingen natürlich angetrieben durch die hohen Energie- und Rohstoffpreise. Auf der anderen Seite ein schwaches Wirtschaftswachstum. Es macht ja auch schon die Runde, insbesondere jetzt in Europa, dass durch den Ukraine-Krieg eine neue Rezession ausgelöst werden könnte. Das Problem für die Notenbanken ist halt zumindest, soweit es bisher war, dass man letzten Endes aus einer Stagflation mit Geld, mit den normalen geldpolitischen Mitteln eigentlich keinen wirklichen Ausweg weisen kann. Also wir haben ja im Normalfall, sagt man ja immer so, ne, wenn die Wirtschaft schwach ist, senkst du die Zinsen, verbilligst das Geld. Wenn die Inflation hoch ist, erhöhst du die Zinsen, um das abzubremsen. Und bei einer Stagflation haben wir quasi das Schlechteste aus beiden Welten. Und die Notenbank kann da eigentlich nie eine richtige Entscheidung treffen. In der Vergangenheit hatten wir auch schon mal so die eine oder andere Phase einer Stagflation. Und letzten Endes kann man eigentlich im Rückblick immer konstatieren, dass die Notenbanken es dann meistens geschafft haben, so mit ganz rudimentären kleinen Trippelschritten da wieder rauszuschaffen. Meistens halfen aber weniger die geldpolitischen Mittel, sondern einfach, dass sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld dann irgendwann wieder aufgehellt hat. Das Problem ist halt, wie gesagt, bei der Inflation ist halt, dass die Leute sich halt generell zurückhalten im Konsum, und Konsum macht ja meistens im Durchschnitt so zwischen 70% bei der BIP-Verwendung aus. Das ist in Amerika ein bisschen mehr, in Europa ein bisschen weniger, aber hat halt einen ganz, ganz großen Anteil am Wirtschaftswachstum. Und bei einer hohen Inflation ist dann halt meistens die Kaufzurückhaltung und entsprechend auch daraus sich ableitend dann das etwas geringeres Wirtschaftswachstum. Ich würde allerdings sagen, an der jetzigen Stelle, ja, das Risiko besteht. Die Zahlen weisen ja auch letzten Endes darauf hin. Aber wir haben halt es hier wirklich mit extremen externen Einflussfaktoren zu tun. Und wenn wir jetzt mal ganz optimistisch an die Sache herangehen, dass es eine Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt gibt, dass die Lieferkettenprobleme spätestens im zweiten Halbjahr gelöst sind, die Chipknappheit, dass China, ich sag mal so, vernünftig bleibt, dass die NATO bzw. USA nicht den Verlockungen oder den Forderungen bestimmter Kreise nachgeben, dann sehen wir vielleicht hier wirklich die Möglichkeit, dass wir einfach da hier nochmal dran vorbeischrammen. Und in dem Umfeld muss ich einfach mal sagen, macht die US-Notenbank, um quasi nochmal jetzt den Bogen zurückzuschlagen, das einzig Vernünftige, jetzt auch mit einer schwierigen Ausgangssituation zu versuchen, sich neuen Spielraum zu erarbeiten. Denn natürlich weiß sie, der Kapitalismus oder die kapitalistische Wirtschaft ist mit Zyklen oder ist in Zyklen aufgesplittet. Und die nächste tatsächliche Wirtschaftsflaute wird kommen. Und da muss man einfach als Notenbank handlungsfähig sein. Die EZB hat es da in der Hinsicht noch nicht begriffen, aber ich glaube, die hat so und so inzwischen ganz andere Gründe beziehungsweise andere Prämissen. Und deswegen glaube ich, die Gefahr einer Stagflation ist vorhanden, aber ich hoffe, dass wir dran vorbeischrammen.
An der nächsten Stelle möchte ich einen ganz kurzen Ausblick auf die neue Ausgabe vom Future Money geben. Da kannst du ja unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal sagen, welche Themen ihr dort in der aktuellen Ausgabe behandelt.
Ja, natürlich spielt auch bei uns der Ukraine-Konflikt weiterhin eine herausragende Rolle, ja, und natürlich auch die Implikationen, die sich daraus für die Zukunftstrends, für die Zukunftsthemen ergeben. Wir hatten ja schon in der letzten Ausgabe quasi die These aufgestellt, dass wir jetzt in einer Situation sind, die so ein bisschen analog zum Ausbruch der Corona-Pandemie ist. Also damals betraf es natürlich vor allen Dingen die Pharma- und Biotechnologie einerseits, auf der anderen Seite Geschäftsmodelle, die halt wie Homeoffice, wie Entertainment oder der ganze Cloud-Bereich. Jetzt unter den aktuellen Prämissen sehen wir halt Themen wie beispielsweise Cybersecurity besonders stark im Kommen. Das hatten wir ja letzte Ausgabe thematisiert. In dieser Ausgabe nehmen wir uns dann den ganzen Energiebereich vor, denn natürlich es liegt ja auf dem Tisch, dass sich insbesondere Westeuropa beziehungsweise die EU als Ganzes möglichst unabhängig jetzt machen möchte von Russland als Energielieferanten. Und das heißt in erster Linie auch, dass der Ausbau erneuerbarer Energien massiv forciert werden wird. Und als parallele Aufgabe eben auch Fragen der Energieeffizienz angegangen werden müssen. Und das ist ja so ein Trendthema, was wir ja eigentlich mehr oder weniger schon seit der ersten Stunde des Future Money aufgegriffen haben, was jetzt halt, wie gesagt, unter den neuen Aspekten neue Brisanz bekommt. Und wir haben da halt vor allen Dingen auch natürlich im Bereich der Zuliefererindustrien ganz, ganz spannende Unternehmen, zum Beispiel im Solarsektor, eine Enphase Energy, die Solarwechselrichter herstellt, andere Anbieter von Solartechnik, von Windkrafttechnik, auch Wasserstoff, glaube ich, wird wieder deutlich an Prominenz gewinnen. Und das ist halt der Themenkomplex, den wir in der heutigen oder in der aktuellen Ausgabe aufgreifen. Energie ist halt ein ganz strategisches Thema. Und wenn man mal schaut, wo es in den nächsten Jahren in dieser Hinsicht hingehen dürfte, muss halt der Westen, müssen Amerika, müssen Westeuropa halt sehen, dass sie ihre Energieversorgung, ihre Infrastruktur entsprechend neu ausrichten. Und das kann halt auch für Investoren ein ganz attraktiver Tummelplatz werden.
Bleiben wir doch beim Ukraine-Krieg. Du hast es gesagt, die Krise ist nach wie vor der Taktgeber an der Börse. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier eine Verhandlungslösung erreichen können? Wie werden sich die Börsen erholen? Wie wird das eingepreist? Wie wird darauf reagiert? Was sind da so die Szenarien?
Naja, also ich sag's mal so, das ideale Szenario wäre sicherlich, dass es jetzt einen Waffenstillstand gibt, dass es eine territoriale Angliederung der russisch dominierten Teile der Ukraine an Russland gibt, auch wenn das sicherlich aus Völkerrechtsblickwinkel nicht zu begrüßen wäre. Mhm. Und dass der Rest der Ukraine halt einen neutralen Status bekommt, quasi als Pufferstaat zwischen NATO
wie
und
die
Russland.
Schweiz quasi.
Wie die Schweiz sozusagen. Mhm. In solch einer Konstellation würde es natürlich so sein, dass der Westen aber Milliarden in das Land pumpen würde zum Wiederaufbau. Letzten Endes glaube ich schon, dass es dann auf so eine Art Status quo wieder hinausläuft. Also, aber im Grunde eine Neuauflage des Kalten Krieges von vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Plus halt mit dem Unterschied, dass die wirtschaftlichen Verbindungen höchstwahrscheinlich zwischen Russland und der westlichen Welt, der westlichen Hemisphäre, noch weniger wären als damals. Auf der anderen Seite hätte Russland sicherlich heutzutage bessere Möglichkeiten, sich dann Richtung Asien zu orientieren. Und da fällt einem nicht nur China ein, sondern auch Indien, auch noch andere kleinere Länder, die halt quasi von der Energieversorgung her da wahrscheinlich einspringen würden. Es ist ja auch schon davon die Rede, dass quasi gegen ein Gegengewicht zu SWIFT geschaffen werden soll, also zu diesem Zahlungsabwicklungssystem. Saudi-Arabien hat gerade angekündigt, dass man in Zukunft bei Rohölverkäufen auch chinesische Yuan akzeptieren werde. Es gibt ja selber, gibt es ja auch noch Bestrebungen, quasi so eine Art, ich sag mal so die chinesische Währung quasi in einem festgelegten Rahmen halt als Handelswährung noch stärker zu etablieren. Dazu gehört sicherlich dann auch diese ganze Fragestellung, dass ja China das mittlerweile größte Land ist, das auch einen E-Yuan, also eine elektronische Währung, eingeführt hat, beziehungsweise jetzt in fortgeschrittenen Projekten ist. Also wir werden schlichtweg, glaube ich, eine sehr duopolistische Welt bekommen aus geopolitischer und auch geowirtschaftlicher Sicht. Wobei ich davon ausgehe, dass China hier sehr pragmatisch mit der ganzen Sache wahrscheinlich umgehen dürfte. Das heißt, dass man selbst natürlich nicht die ganzen Brücken in den Westen abbricht, weil der Westen einfach als Absatzgebiet viel zu interessant ist.
Ja.
Ja. Und aber wir müssen uns alle leider Gottes wohl damit abfinden, dass die Welt wieder unsicherer und sehr schwarz-weiß wird.
Ja, Russland selbst wurde ja in den vergangenen Wochen mit nie dagewesenen Sanktionen belegt. Man hört immer mehr, dass westliche Unternehmen sich aus Russland zurückziehen, egal ob es jetzt um Modemarken oder Fastfood-Ketten handelt. Zahlungssystem SWIFT geht dort raus oder ist dort raus. Also die Palette der Sanktionen, die ist fast unendlich, würde ich sagen. Die Wirtschaft dort steht jetzt kurz vor einem Zusammenbruch oder wie ist dort die Lage?
Ja, also natürlich ist es so, dass inzwischen sind es ja, glaube ich, Aberhunderte von westlichen Firmen, die da gesagt haben, entweder gehen sie komplett raus oder stellen dort temporär ihr Geschäft ein oder bleiben zwar vor Ort, aber werden nicht zukünftig nicht weiter investieren, sondern lassen das sozusagen das Bestehende so weiterlaufen. Das bekommt natürlich die russische Bevölkerung schon überall deutlich zu spüren. Und die große Fragestellung ist halt wirklich jetzt, kann das beispielsweise durch die neuen engeren Bande mit China quasi kompensiert werden? Ich glaube, nein. Vor allen Dingen, was den Technologietransfer angeht, werden die Chinesen da sehr, ich sag mal so, auf ihren Händen sitzen. Aber Russland sicherlich als Konsum oder also sozusagen als Konsumziel, als Exportziel sehen. Also wir haben ja hier etliche Bereiche, wo die Chinesen sicherlich gut mit reinkommen könnten. Nehmen wir mal beispielsweise auch Telekommunikation, Handys, Elektronik. Das halte ich durchaus für möglich, aber im Endeffekt ist es schon so, dass durch die Sanktionen jetzt quasi die letzten 20, 30 Jahre an wirtschaftlichem Aufbau mehr oder weniger kaputt gemacht worden sind. Ich denke mal schon, dass es dort dauerhaft erhebliche Wohlstandsverluste geben wird. Allerdings wird das sich wahrscheinlich nicht politisch auswirken, weil da hat eigentlich die aktuelle Nomenklatura die Zügel wohl zu fest in der Hand. Ist eigentlich schade, aber gut, das wäre sicherlich Thema eines ganz langen eigenen Podcasts, um mal aufzudröseln, welche Chancen nicht nur Russland, sondern vor allen Dingen auch der Westen in den letzten 30 Jahren da vergeben hat und wo es dann vielleicht wieder hingehen kann.
Ja, schade ist es vor allem für die Bevölkerung, ne?
Ja, die, auf jeden Fall.
Leidtragen, ne? Auf beiden Seiten natürlich. Genau, machen wir doch mal einen Sprung nach Asien und auch natürlich in die chinesische Richtung. Dort gab es in den letzten Tagen einen ziemlich regelrechten Sell-off. Die chinesischen Technologiewerte wurden eigentlich ausverkauft, rausverkauft. Ja. Woran liegt das? Liegt das an der Nähe oder an der kommenden Nähe zu Russland jetzt? Was ist da der Clou an der Sache?
Ja, also das ist natürlich schon einerseits, dass man nicht so richtig weiß, wie sich China am Ende positionieren wird, dass vor allen Dingen Technologiewerte so stark unter Druck gerieten, kommt eigentlich dazu zustande, dass hier so ein paar unterschiedliche Aspekte, die offensichtlich erstmal nichts miteinander zu tun haben, gleich zusammenkamen. Ganz besonders scharf war die Reaktion darauf, dass einige Analystenhäuser chinesische Aktien massiv runtergestuft haben. Also zum Beispiel eine Alibaba, die wurde von Kaufen auf Verkaufen, glaube ich, von JP Morgan oder Morgan Stanley runtergestuft. Die gleiche Investmentbank hat dann auch ein paar andere chinesische Internetwerte, die vor allen Dingen in den USA gelistet sind, zum Verkauf gestellt, beziehungsweise die Kursziele massiv runtergesetzt, halbiert, gedrittelt, alles war dabei. Was halt alles vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Machtverhältnisse eigentlich auch zu sehen ist. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass in China selbst die Situation sehr, na, ich möchte es mal leicht ausdrücken, verworren ist. Einerseits wieder einmal Corona. Da droht gerade, beziehungsweise nicht droht, sondern wurde entschieden, dass die große Region Shenzhen, die ja nicht nur vom Kapitalmarkt, auch so industriell eines der Zentren ist, jetzt für eine Woche in einen harten Lockdown gehen muss wegen Corona. Dann hat der Marktführer für Online-Spiele Tencent, der nur in Hongkong notiert ist, eine Rekordstrafe muss der jetzt zahlen, was dafür spricht, dass die Vermutung, dass man jetzt mit den Regulierungsattacken etwas sachter umgeht, das wurde jetzt mehr oder weniger ad absurdum geführt. Also man fürchtet, dass jetzt auch andere Werte wieder ins Visier der Regulierer geraten und dann auch wieder hier Milliardenstrafen ausgesprochen werden. Und das alles ergibt so eine Melange, die natürlich viele Investoren verschrecken und geradezu aus den Kursen raustreiben. Wobei man jetzt, wenn man ganz aktuell guckt, es schon wieder eine Gegenbewegung gibt. Denn tendenziell ist es nach wie vor auch so, dass chinesische Aktien, vor allen Dingen auch chinesische Technologieaktien gegenüber ihrer globalen Peer Group mittlerweile deutlich unterbewertet sind. Und das ist natürlich dann immer so eine Frage nach Chance und Risiko, ob man da jetzt mutig genug ist, solche Gelegenheiten zu ergreifen. Wenn alles unter guten Sternen stehen würde, wäre das natürlich jetzt ein super Schnäppchengelegenheit. Mhm. Aber das Risiko, dass sich die chinesische Regierung irgendwas Neues einfallen lässt oder dass durch die neuen Verbindungen zu Russland der Westen auf die Idee kommt, hier vielleicht auch gegen China Sanktionen auszusprechen oder dass China vielleicht, was vollkommener Wahnsinn wäre, meint, die Situation nutzen zu können, zum Beispiel gegen Taiwan vorzugehen, was man ja auch immer noch für sich beansprucht. Das ergibt natürlich eine Risikolage. Da muss man schon sich ganz schön warm anziehen und ganz schön starke Nerven haben, um sowas dann tatsächlich auszusetzen. Also in der Hinsicht muss man einfach mal sagen, wir finden chinesische Aktien weiterhin super interessant. Sie sind billig bis zum Abwinken. Sie haben auch weiterhin sehr gute Wachstumsprognosen. Aber die Marktlage ist halt, wie gesagt, derzeit extrem risikoanfällig. Und wer dort mitmachen möchte, sollte das halt wirklich nur unter diesem Aspekt machen, dass es im Zweifel einen sehr herben Verlust geben kann. Und das muss man sich halt dann auch leisten können.
Ja, ja, klar. Alles sehr risikoreich. Ich lasse da auf jeden Fall die Finger von.
Ja.
Das ist nichts für mich. Genau, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ja, spannende Lage immer noch in der Welt, an den Märkten. Wir schauen, wie es nächste Woche aussehen wird. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Erfolg und wir hören uns dann.
Macht's gut. Tschüss.